온다.
기온다.
온다.
기온다.
온다.
기온다.
스티멘 aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda-Info 444. Trotz der Schnapszahl gibt es wenig zu feiern, denn auch wir verfolgen mit Sorge die aktuellen Entwicklungen in Brasilien. Der rechtsextreme Bolsonaro geht als Favorit in die Stichwahl. Droht Brasilien eine faschistische Regierung oder gar eine neue Militärdiktatur? Eine aktuelle Einschätzung könnt ihr unter maishuncafe.org anhören. Die genaue Adresse findet ihr auf unserer Homepage. Doch im Onda-Info beginnen wir erstmal mit einer Note aus Mexiko. Dort wurde der Ex-Gouverneur Duarte zu einer Haftstrafe verurteilt. Mit unserem ersten Beitrag bleiben wir in Mexiko. Zum 50. Jahrestag des Massakers an Hunderten von Studierenden 1968 auf der Plaza de las Tres Culturas in Mexiko-Stadt präsentieren wir euch zwei Interviews. Ihr hört ein Interview von Radio Dreieckland mit einem mexikanischen Historiker. Außerdem berichtet uns ein ehemaliger DDR-Sportler, wie er die Zeit damals erlebt hat. Er hatte an den Olympischen Spielen teilgenommen, die kurz nach dem Massaker in Mexiko stattfanden. Zum Schluss hört ihr einen Beitrag über die Finanzreform in Costa Rica. Diese hat Anfang September zu massiven Streiks geführt. Fast 1 Million Menschen, ein Fünftel der Bevölkerung, sind in Costa Ricas Hauptstadt San José auf die Straße gegangen. Und wie immer wünschen wir euch eine spannende halbe Stunde.
Onda Info, Nachrichten.
Mexiko. Der ehemalige Gouverneur des Bundesstaates Veracruz, Javier Duarte, wurde Ende September zu 9 Jahren Haft verurteilt. Duarte hatte sich zuvor der Geldwäsche und der Bildung einer kriminellen Vereinigung für schuldig erklärt. Im Gegenzug wurde sein Strafmaß herabgesetzt. Das Urteil sorgte in Mexiko für Empörung. Viele MexikanerInnen sehen es als Beweis für die Ineffizienz der mexikanischen Justiz. Das Gericht konnte nämlich nur die Veruntreuung eines Bruchteils der von Duarte unterschlagenen Staatsgelder nachweisen. Keine Berücksichtigung bei der Urteilsfindung fand die Ermordung von 18 JournalistInnen während Duartes Amtszeit. Für diese, wie auch das Verschwindenlassen mehrerer hundert weiterer Personen, wird das von Duarte angeführte Netz von korrupten BeamtInnen und Kriminellen verantwortlich gemacht. Der Fall Duarte hatte in Mexiko vor 2 Jahren für Aufregung gesorgt. Ende 2016 deckte das Online-Portal Animal Politico auf, wie der Ex-Gouverneur mit Hilfe eines Netzes von Scheinfirmen hunderte Millionen Peso aus der Staatskasse auf private Konten umleitete. Das Geld fehlte dann bei der Absicherung wichtiger Aufgaben im Bildungs- und Gesundheitssystem. So wurden zum Beispiel krebskranke Kinder mit destilliertem Wasser anstelle einer Chemotherapie behandelt, da die Mittel für den Kauf der Medikamente fehlten. Nach Bekanntwerden der Korruptionsvorwürfe setzte sich Duarte nach Guatemala ab, wo er im April 2017 verhaftet wurde. Wenige Monate später kam Guatemala Mexikos Auslieferungsgesuch nach.
Weitere Nachrichten unserer lateinamerikanischen Partneragenturen findet ihr bei Ponal. www.npla.de/ponal.
Am 2. Oktober jährte sich zum 50. Mal das Massaker von Tlatelolco. In der mexikanischen Hauptstadt griff damals das mexikanische Militär auf Geheiß der Regierung Studierende an, die auf dem Platz der 3 Kulturen protestierten, und das nur Tage vor dem Beginn der Olympischen Sommerspiele. Lange Zeit leugneten die politischen Verantwortlichen die Gräueltat, bei der hunderte Menschen ermordet wurden. Erst vor einigen Wochen zeigten sich staatliche Vertreter rückblickend erstmals selbstkritisch. Der Vorsitzende der staatlichen Kommission für Opferhilfe, Jaime Rochin, räumte ein, der Staat habe damals sein autoritäres Gesicht gezeigt und die Stimmen der Zivilgesellschaft zum Schweigen gebracht.
Sein autoritäres Gesicht gezeigt. Diese vorsichtige Formulierung ist wenig angesichts des Ausmaßes der Repression. Eine wirkliche Aufarbeitung des Massakers von Tlatelolco steht weiterhin aus. Wir wollen Revolution und keine Olympischen Spiele. skandierten die mexikanischen Studierenden damals. Wir erinnern in unserer Sendung an beide Ereignisse, die heute untrennbar miteinander verbunden sind.
Was 1968 in Tlatelolco geschah, fasst der mexikanische Historiker Julian zusammen. Wir präsentieren euch Ausschnitte eines längeren Gesprächs mit den Kolleginnen von Radio Dreieckland.
Danach erinnert sich für Radio Onda Georg Feest an seine Mexiko-Reise 1968. Der damalige DDR-Oberschüler flog mit einer Jugenddelegation zu den Olympischen Sommerspielen. Von Tlatelolco hörte er nur am Rande und verstand das Ausmaß der Repression erst viele Jahre später.
Doch zunächst fragen wir Julian.
¿Qué pasó el día 2 de octubre en 68?
Bueno, el 2 de octubre de 1968, la frase que se canta en muchas manifestaciones todavía en México, 2 de octubre no se olvida, es la llamada Matanza de Tlatelolco o la Masacre de Tlatelolco.
Wie es in den Sprechchören auf den Demos auch heute noch heißt, den 2. Oktober vergessen wir nicht. Der 2. Oktober 1968 war der Tag des Massakers von Tlatelolco. Das war praktisch der Tag, an dem die Studierendenbewegung, die sich in dem Jahr gebildet hatte, unterging. Es gab noch einige vereinzelte Proteste, jedoch markiert das Datum die Auflösung der Bewegung. Der Tag hat sich sehr stark in die jüngste Geschichte Mexikos eingebrannt. Alles deutet darauf hin, dass das sogenannte Batallón Olimpia Scharfschützen auf der Plaza de las Tres Culturas in Mexiko-Stadt postiert hatte. Das Batallón Olimpia war eine paramilitärische Gruppe, die der Staat damals höchstwahrscheinlich mit Unterstützung der CIA zusammengestellt hatte, um mit den Protesten fertig zu werden. An diesem 2. Oktober wurden 3 Leuchtraketen am Himmel abgeschossen, das berichten Zeitzeuginnen. Ab diesem Moment fingen die Scharfschützen oder jemand anders an, auf die Militärs zu feuern, die dort alles beobachteten. Man muss sich vorstellen, die Studierendenbewegung war immer der Repression ausgesetzt. Ständig war überall das Militär. Auch an diesem Tag. An diesem Tag gab es eine Versammlung auf dem Platz. Der Nationale Streikrat sprach. Das waren sozusagen die OrganisatorInnen der Studierendenbewegung. Als dann also die Scharfschützen anfingen, auf die Militärs zu feuern, die vielleicht nicht alle und nicht ausreichend informiert waren über das, was passieren würde, dachten die Militärs also, es handele sich um die Studierenden und fingen an, in die Menge zu schießen. Dadurch starben viele Menschen auf diesem Platz.
Los militares creyeron que se trataba de los estudiantes y comenzaron a disparar a la gente. Y pues mucha gente murió en esa plaza ese día. Y no se sabe realmente hasta hoy en día cuántos desaparecidos, cuántos muertos hubo exactamente, porque en ese entonces...
Bis heute weiß man nicht, wie viele Menschen an diesem Tag starben und wie viele verschwanden. Die mexikanische Regierung war schon immer sehr reaktionär und korrupt. Nur ist es inzwischen eher verborgen unter der Maske einer Liberalisierung. Aber damals war die mexikanische Regierung sehr autoritär. Damals hatte sie noch mehr Kontrolle, vor allem über die Medien. Es gab so einen Pakt zwischen den offiziellen nationalen Medien und der Regierung. Es wurde nicht darüber gesprochen, was damals passierte. Viele ZeitungsjournalistInnen blieben bis zum Beginn dieses Jahrhunderts auf ihren Posten. Damals verfälschten sie die Tatsachen. Und die Version des Staates war, dass es etwa 30 Tote oder weniger gab. Aber viele ZeugInnen und Kommissionen, die danach kamen, sprechen von mehr. Es gibt Zahlen, die wahrscheinlich übertrieben sind. Aber ich würde von knapp 300 Toten allein an dem Tag selbst sprechen. Und dazu muss man die Verschwundenen und die politischen Gefangenen auf der Plaza zählen.
Pero en la plaza eso habría que añadirle pues los desaparecidos, los presos políticos. Todavía en el 72 hubo otro grande como momento de represión de movimientos y pues los grupos de choque que se habían creado desde el 68.
1972 gab es einen weiteren Moment der Repression der Bewegung, ausgehend von den Paramilitärs, die sich 1968 formiert hatten. Der damalige Präsident Díaz-Ordaz hatte bis zu seinem Tod die Existenz der Paramilitärs geleugnet, obwohl das ein historischer Fakt ist. Es gab Verhaftungen, Menschen verschwanden und man spricht von Folter. Sogar eine Geheimpolizei soll es gegeben haben. Das ist also ein kontroverses und schwieriges Thema. Das Schweigen, das über die damaligen Ereignisse herrscht, ist wie eine Schuld, die mexikanische Regierung noch heute hat. Vor allem der PRI, die Partei der institutionalisierten Revolution, die damals das Machtmonopol hatte. Gleichzeitig wissen alle Leute heute, was damals passiert ist, und man spricht darüber. Jedes Jahr gibt es eine Demo in Erinnerung daran. Es wurde zu einem Teil der Protest- und Widerstandskultur in Mexiko, dass in Bezug darauf Parolen gerufen werden. Inzwischen erkennt die Regierung die sogenannten tragischen Tatsachen an. Aber ein bisschen ist es so, als würden sie sich die Hände waschen. Die Schuldigen wurden nie vor Gericht gestellt oder bestraft. Es wurde nie geklärt, was geschehen ist, wie viele Menschen wirklich gestorben sind. Es gibt viele Zeuginnen und Zeugen, die gesehen haben, dass die Feuerwehr am nächsten Tag zusammen mit den Militärs den Platz gesäubert und die Leichen mit Müllfahrzeugen abtransportiert haben. Fotos und Berichte belegen auch, dass sie am Tag nach dem Massaker niemanden rein oder raus. Die Innenstadt von Mexiko-Stadt war völlig abgeriegelt. ZeugInnen erzählen außerdem, dass der Platz voll mit Schuhen war, weil die Leute bei ihrer Panik diese wahrscheinlich verloren hatten. Den Schießbefehl gab der damalige Präsident Díaz-Ordaz mit Hilfe von seinem damaligen Innenminister Echeverría Álvarez, der danach auch Präsident war.
Y con ayuda de Echeverría, que también después fue presidente y que era su secretario de Estado.
Szenenwechsel. Der Sommer 1968 war auch für den DDR-Oberschüler Georg Feest ein unvergesslicher Moment. Auch er besuchte in diesem Jahr den Platz der drei Kulturen. Allerdings erst Tage nach dem Massaker. Ahnungslos, als Entsandter einer Jugenddelegation, die den Arbeiter- und Bauernstaat bei den Olympischen Spielen vertrat. Für Feest war es das prägendste Ereignis seiner Jugend. Für die DDR war Mexiko 1968 sportlich und diplomatisch ein riesiger Erfolg. Nur langsam erfährt Feest vom Ausmaß der brutalen Repression, die dem sportlichen Großereignis vorausging.
Was ich besonders spannend finde, ist, dass Sie 1968 als noch sehr junger Mensch, wie alt waren Sie 68?
Ich bin 68, 18 geworden, ja.
Dass Sie zu der Zeit nach Mexiko gefahren sind, in der Zeit, wo ja, Reisen ins Ausland der DDR nicht so üblich waren und dann auch schon gar nicht nach Mexiko. Wie kam es dazu?
Ich bekam einen Anruf, ich war bei meiner Freundin im Vogtland damals. Und bekam dort einen Anruf von meinen Eltern aus Altenburg. Ich müsste also sofort nach Hause kommen. Es gäbe eine sensationelle Neuigkeit. Sie dürften mir nicht sagen, was, aber es wäre auf alle Fälle nichts Unangenehmes. So, und dann bin ich losgefahren. Ich erzähle es deshalb, es war just der 22. August 68, sprich, wo der Einmarsch in die CSSR gewesen ist damals. An diesem Tag bin ich also nach Altenburg gefahren, musste zu einem Lehrer meiner Schule. Und der sagte mir, du, es könnte sein, du fährst mit einer Jugenddelegation zu den Olympischen Spielen nach Mexiko. Aber wir beide wissen, was heute passiert ist. Also ich würde mal sagen, die Chancen sind nicht sehr groß. Letztlich hat es dann doch geklappt. Und ja, ich bin also mit einer Delegation dahin gefahren. Es gab im Rahmen der Olympischen Spiele in Mexiko gab es zwei wesentliche Rahmenprogramme, wenn man so will. Das eine war die Kulturolympiade. Und das zweite war dieses internationale Jugendlager, wo, ich habe es jetzt nochmal nachgelesen, ungefähr 850 Jugendliche teilgenommen haben aus aller Welt. Und wir sind also mit 25 jungen Leuten aus der DDR dorthin gefahren.
68 war ja aus DDR-Sicht auch eine besondere Olympiade, besondere Olympische Spiele. Ich habe das vorhin auch nochmal nachgelesen. Wurde das damals auch so breit kommuniziert? Also es gab ja immer dieses Hin und Her, zwei Mannschaften, eine Mannschaft. War das jetzt auch was Gewolltes von der DDR, mit dem eigenen Team sozusagen am Start zu sein?
Also das hatte einen riesen Stellenwert. Es war das erste Mal, dass es keine gemeinsame deutsche Mannschaft gab. Das war ja bis 1964 noch immer so. Wie gesagt, in Mexiko erstmals eine eigene Mannschaft, allerdings noch unter dem Namen Germany East oder East Germany mit einer Fahne schwarz-rot-gold mit den Olympischen Ringen drin. Und ich glaube auch Beethovens 9. als Hymne, wenn ich mich recht entsinne.
Wie war denn die Wahrnehmung von Mexiko zu der Zeit? War das jetzt aber ein Bruderland im engeren Sinne oder eher ein weiter Verbündeter?
Also es war weder Bruderland noch Verbündeter. Es wurde überwiegend positiv dargestellt. Und dann gab es immer so ein Komma aber. Aber es gibt auch Einschränkungen der Meinungsfreiheit, aber es gibt auch viele soziale Probleme. Das war immer so ein bisschen hinten dran gehängt.
Sie sind dann mit dem Flieger am 2. Oktober angekommen, haben Sie mir am Telefon?
Ja, 2., 3. Oktober sind wir geflogen. Ja, und haben also dann im Nachhinein erfahren, dass ich weiß auch nicht, am 2. oder 3. waren ja diese schweren Auseinandersetzungen, von denen wir zunächst mal überhaupt nichts mitbekommen haben. Also bei der Fahrt vom Flughafen durch die Stadt und so nichts und auch Tage danach nichts. Ich kann heute nicht mehr sagen, wann wir etwas erfahren haben.
Klar, vieles von Tlatelolco konnte man damals nicht wissen, aber ja, weiß ich nicht, der Prager Frühling war passiert, Jugend stand so ein bisschen auch unter Generalverdacht, ne? Also alles sind vorsichtig gewesen, also nicht nur in Ost wie West irgendwie, was passiert da jetzt? Das irgendwie eine Rolle gespielt auf den Unterhaltungen, wie hat man sich überhaupt unterhalten? Ich glaube jetzt nicht, dass alle Spanisch gesprochen haben, die da hingefahren sind.
So im persönlichen Gespräch sicherlich ratebrechend über Englisch, natürlich auch ausgetauscht über das, was in der Welt passiert, mit Sicherheit auch über das, was in Prag passiert ist. In meiner Erinnerung, muss ich mal sagen, wurde es zurückhaltend diskutiert. Es haben sich dort auch ein bisschen Freundschaften angebahnt, sage ich mal. Also ich hatte dann, es war auf sehr platonischer Ebene, aber ich hatte eine Brieffreundin, mit der ich noch ein paar Jahre danach mich geschrieben habe. Es gab viel Interesse gegenüber uns, weil man über die DDR wenig bis gar nichts wusste. Bis dahin, dass vielen in Mexiko beispielsweise gar nicht so bewusst gewesen ist, dass es damals zwei Staaten gewesen sind.
Der sportliche Aspekt ist auch nicht zu unterschätzen. Die DDR war sehr erfolgreich. Waren Sie denn auch im Stadion ab und zu vielleicht auch bei Medaillenentscheidungen dabei? Oder?
Ja, wir waren. Also wir waren bei der Eröffnung dabei und wir waren im Stadion, als der Christoph Höhne damals das 50 Kilometer Gehen gewonnen hat, mit, glaube ich, 10 Minuten Vorsprung. Also alle dachten schon, hoffentlich hat er keine Abkürzung genommen oder so, war sensationell.
Nach der Rückkehr dann in die DDR, gab es mal so einen Moment, wo sie dann, klar, es gab immer diese Geschichte, in Tlatelolco ist irgendwas passiert, wo dann nochmal so einen Schub kam, wo man wirklich mehr erfahren hat oder über das ganze Ausmaß oder kam das dann alles viel später erst, also dann in den 80er, 90er oder?
Also was ich noch einigermaßen erinnere, ist, dass wir zumindest vielleicht sogar noch in Mexiko oder relativ zeitnah danach erfahren haben, dass es nicht nur, sage ich mal in Anführungsstrichen, um eine Demonstration oder vielleicht eine Protestaktion ging, sondern dass da Schlimmeres passiert sein musste. Aber das ist so ungefähr das Höchste, wo ich mich erinnern kann.
Vor kurzem hat die mexikanische Regierung sich dafür rückblickend verantwortlich gemacht, dass es Menschenrechtsverletzungen gab in Tlatelolco 68. Lange Zeit wurde das auch deshalb nicht getan, weil immer die Befürchtung war, da fällt jetzt ein Schatten über die Olympischen Spiele, die natürlich auch für Mexiko ein großes Ereignis waren, das als Land austragen zu können. Vielleicht ist es ja gerade auch wichtig, indem man beiden Momenten gedenkt, die wieder getrennt voneinander auch wahrnehmen zu können, also sich der historischen Verantwortung zu stellen, aber auch an 68 als sportliches Ereignis zu erinnern, oder?
Also selbstverständlich gehört es zur Geschichte dazu, das ist überhaupt keine Frage. Ne? Ich denke, ich zögere deshalb, weil ich meine eigene Erinnerung bemühe und da könnte ich zum Beispiel eben nicht sagen, dass es drüber schwebte, weil wir es in dem Sinne gar nicht zur Kenntnis genommen haben oder zur Kenntnis bekommen haben, beides sicherlich.
Und heute?
Na, heute muss man es sicherlich mit einbeziehen. Und da ist es schon natürlich wichtig, dass Klarheit darüber geschaffen wird, was da wirklich passiert ist, wie vielen Menschen dort ganz, ganz Schlimmes passiert ist. Das steht außer Zweifel. Ne? Ich kann es bloß nur bedingt mit den eigenen Erinnerungen verbinden. Deswegen zögere ich das ein bisschen. Ne?
Vielen Dank für das Gespräch.
Nichts zu danken.
Bereits seit dem 10. September wird in Costa Rica gestreikt. Ursache des Streiks war eine durch die Regierung angekündigte Finanzreform, die die leeren Kassen des zentralamerikanischen Landes wieder füllen soll. Insgesamt berechnen sich die Schulden des Landes 2018 auf bis zu 7% des Bruttoinlandsproduktes. Ein Grund für die hohe Verschuldung Costa Ricas ist, dass reiche Costa Ricaner und große Unternehmen so gut wie keine Steuern bezahlen. Und die Exportwirtschaft des Landes muss fast nichts zur Finanzierung des Staatshaushaltes beitragen. Die Finanzreform soll das jetzt ändern.
Doch worum geht es eigentlich bei der Finanzreform? Die Mehrwertsteuer soll in Zukunft auch auf Dienstleistungen erhoben werden, wie Handwerkerrechnung oder andere freiberufliche Tätigkeiten. Der Plan sieht auch ein paar soziale Ausgleichsmaßnahmen vor. Zwar gibt es bereits ermäßigte Sätze für Medikamente, Gesundheitsdienstleistungen, Bildung und Produkte des täglichen Bedarfs, aber das bedeutet immer noch mehr Kosten, gerade für diejenigen, denen finanziell das Wasser bis zum Hals steht. Und das sind sehr viele in Costa Rica.
Fabiola Pomareda Garcias, Journalistin von Voces Nuestras, äußert sich kritisch gegenüber dieser geplanten Finanzreform.
La mayoría de legisladores se han dedicado ahora a rechazar sin asco mociones.
Der Großteil der Abgeordneten hat ohne mit der Wimper zu zucken einem Paket zugestimmt, das vor allem die ärmeren Bevölkerungsgruppen benachteiligen wird, wie die Besteuerung der Grundnahrungsmittel und die Erhöhung der Studienkosten. Die Gewinner dieser Reform sind die Unternehmen der Privat- und Exportwirtschaft, da diese keinerlei Steuererhöhung zu erwarten haben. Ganz im Gegenteil, sie erhalten sogar noch Vergünstigungen, um ihre Produkte auf dem lokalen Markt zu vertreiben. Die essentiellen Fragen momentan sind, wie heißen die Unternehmen, die davon profitieren und wem gehören sie?
La pregunta es, ¿cuáles son esas empresas y a quién o quiénes pertenecen?
Aus diesem Grund gingen in den letzten Wochen ca. 1 Million Menschen auf die Straße, um von ihrem Recht auf sozialen Protest und freie Meinungsäußerung Gebrauch zu machen. Dies macht ein Fünftel der Gesamtbevölkerung Costa Ricas aus. Vor allem Gewerkschaften, Studierende, Indigenas und andere Bevölkerungsteile, vorwiegend der Mittelschicht und der Arbeiterklasse, trafen sich zum Protest gegen die neue Finanzreform. Auch an der Universität Costa Ricas in San José gab es Proteste, die von der Polizei gewaltsam aufgelöst wurden, berichtet Valeria, Studentin der Anthropologie.
Hoy tuvimos un acto de represión fuerte por parte de la fuerza pública y el gobierno de Costa Rica.
Was uns passiert ist, ist die absolute Repression durch die Polizei. Alles soll teurer werden, vor allem die Bildung und Grundnahrungsmittel sind von der neuen Reform betroffen. Also haben wir Studierende uns zusammengetan, um dagegen zu protestieren. Nach etwa einer Stunde kamen Polizisten auf das Gelände gestürmt, kesselten uns ein und schlugen wild drauf los. Wir haben 2 Verletzte unter den Demonstrierenden, die im Krankenhaus behandelt werden, nach der Polizeiattacke.
Hubo fuerte represión policial, y empezaron a golpear y detener gente. En ese momento tenemos 2 personas heridas.
Unter anderem wurden auch die öffentlichen Schulen, die staatliche Raffinerie, der Pazifikhafen in Punta Arenas und der Karibikhafen in Limón, die Post sowie die Gesundheitsbehörde bestreikt. Alles Orte, auf die Costa Ricas Wirtschaft im großen Maße angewiesen ist. Präsident Alvarado zeigte sich mehr als empört. Die Proteste seien illegal.
Der Streik behindert Menschen auf ihrem Arbeitsweg. Es kommt zu Unterrichtsausfällen in Schulen. Menschen, die medizinische Versorgung brauchen, bekommen diese nicht. Der Aufruf zum Streik ist in keiner Weise zu rechtfertigen und absolut unangemessen. Außerdem ist diese Form des Streiks illegal und wird juristisch verfolgt werden.
Alvarado steht mit dieser Meinung nicht allein da. Die 2 großen Medienunternehmen sowie auch die Vertreter der Privatwirtschaft des Landes haben ohne zu zögern in diesen Kanon der Anfeindung eingestimmt. Seit Wochen versuchen sie so, die Diskussion zu ihren Gunsten zu drehen und die Menschen davon zu überzeugen, dass die Gewerkschaften die eigentlichen Übeltäter sind und Schuld tragen an der ganzen Misere. Wie der Präsident der Industriekammer Costa Ricas lautstark erklärt.
Empleo y desempleo. Yo creo que
Arbeit oder keine Arbeit, darum geht es doch. Und genau diese Arbeit wird gerade gefährdet durch die unverantwortlichen terroristischen und antipatriotischen Aktionen der Gewerkschaftsführer. Sie können nicht vorgeben, einen Dialog führen zu wollen und gleichzeitig den Streik weiterführen. Sie interessieren sich nicht im geringsten dafür, was dadurch mit Costa Rica passiert. Die Gewerkschaften manipulieren die Angestellten des öffentlichen Sektors massiv. Die Arbeitnehmer tragen keine Schuld. Sie wurden manipuliert und fürchten sich um ihre Anstellung. Die Gewerkschaftsführer wollen dem Land schaden. Der Streik ist ein Mittel, die Diskussion nach ihren Vorstellungen zu lenken. Wir machen die Gewerkschaftsführer für ihre Taten verantwortlich, für den Aufruf zum Aufstand, Vandalismus und Terrorismus.
Laut Regierung und Privatwirtschaft sind also die Demonstrierenden schuld an der immer weiter eskalierenden Situation. Sie werden des Vandalismus bezichtigt, ohne dass es dafür handfeste Beweise gibt. Sie werden als Terroristen denunziert und ihr Protest wird kriminalisiert. Welche Strategie die Regierung und ihre Privatwirtschaft damit verfolgt, erklärt der Soziologe und Politologe Esteban Arias der Universität Costa Rica.
A través de ciertas empresas y también a través de Casia se ha donado alimentos y agua a la fuerza pública, es decir, están tratando de ganarse.
Einige Firmen haben der Polizei Wasser und Lebensmittel gespendet, damit die Einsatzkräfte die öffentliche Ordnung aufrechterhalten. Für die UCC-AEP, die Gewerkschaft der Industrie- und Handelskammer des privaten Sektors, bedeutet die öffentliche Ordnung ihre Interessen und Projekte ohne jegliche Äußerung von Gegenstimmen zu akzeptieren. Wir sehen eine polemische Diskussion, in der Begriffe wie Terrorismus und Aufstand genutzt werden. Es gibt keinerlei Beweise, die diese Unterstellungen stützen. Die großen Medienunternehmen wählen die Begriffe bewusst in ihrer Berichterstattung, um die öffentliche Meinung auf ihren Kurs zu bringen. Das Ziel hierbei ist die Delegitimierung und Kriminalisierung des sozialen Protests. Die UCC-AEP ist kein bisschen selbstkritisch. Sie sind mitverantwortlich für die gravierende soziale Situation der letzten Wochen.
Nach mehreren Wochen der lauten, unermüdlichen Proteste machte die Regierung den Gewerkschaften das Angebot zu einer Einigung, um ein Ende der Proteste zu erreichen. Am 30. September lehnten die Gewerkschaftsführer diese Vereinbarung ab mit der Begründung, dass die Regierung über die Mehrheit an Stimmen im Parlament verfüge, um die Reform auch ohne gewerkschaftliche Unterstützung durchwinken zu können. Und so kam es schließlich auch. Am 5. Oktober wurde die Finanzreform unter großem Polizeiaufgebot im Parlament verabschiedet. Jetzt liegt es beim Sala Constitucional, dem Senat für Verfassungssachen, daraus ein Gesetz zu formen. Angesichts der enormen außerparlamentarischen Opposition, eines Fünftels der 5 Millionen Costa Ricanerinnen und Costa Ricaner, ist es nahezu vermessen, diese Reform trotzdem ohne Wenn und Aber einzuführen. Was in Costa Rica momentan passiert, haben schon viele lateinamerikanische Länder durchlebt. Die absehbaren Folgen sind eine Verschärfung der Klassenunterschiede in dem kleinen Land, in dem doch angeblich einmal die glücklichste Bevölkerung der Welt lebte.
Por ser de la institución, exigen respeto de la libertad humana y te invitan a respetar a palos y patadas, manifestaciones pacíficas y mejor si son silenciosas. Lo ideal es que nunca venzamos a la resignación que a veces nos droga, droga que nos dan con palabras como tolerancia. Que tolere quien no comprenda que aquí sentimos demasiada rabia, rabia para construir. Nos armamos sobre sus ruinas, la dignidad nos guía, su represión nuestro pan de cada día. Lo que no te mata te hace más fuerte. Claro que a veces se les va la mano y ocurre algún accidente. No vamos a respetar vuestra ley de la selva, el respeto es mutuo y si no se llama violencia, violencia la de políticos que no representan a nadie pero sí condenan, que hablan de terrorismo y nos llaman antisistemas, concentraciones delante de embajadas de dictadores, como siempre los perros del Estado haciendo todos los honores. Hostia, que se acerque demasiado a los barrotes que defienden la seguridad de gobiernos de torturadores. Esto es democracia si lo llaman, sí señor.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Punal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de